Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Marlene Hohnfeld zu Gast. Sie ist Biologin und Ärztin und mit ihr spreche ich heute darüber, wie der Zyklus funktioniert und welche Einflussfaktoren es da beim Kinderwunsch gibt. Liebe Marlene, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Sally, ich freue mich auch sehr.
Super, ja, dann steigen wir doch direkt mit einer Frage ein, die sieht erstmal ganz einfach aus und ich bin mal gespannt, was du darauf antwortest. Warum dauert denn der Zyklus 28 Tage?
Also zuerst einmal ist das ja so der Modellzyklus, also eine Art Durchschnittswert. Ne? Es ist so, dass sehr, sehr viele Frauen gar nicht den typischen 28-Tage-Zyklus haben. Man kennt das so ein bisschen von der Antibabypille auch, dass da 28-Tage-Zyklus im Tablettenplister vorgegeben ist. Aber die Realität sieht tatsächlich ganz, ganz anders aus. Also zwischen 25 und 35 Tagen kann da eine ganz, ganz große Variation zustande kommen bei Frauen. Und tatsächlich spricht man sogar davon, dass mehr als 80% der Zyklen in diesem Bereich schwanken und nur ca. 2-20% überhaupt einen ganz, ganz regelmäßigen 28-Tage-Zyklus haben.
Okay, das heißt, es ist, wenn ich es mal ein bisschen provokant sage, eine Erfindung der Biobücher und Tablettenblisterhersteller.
Richtig, genau. Also man musste sich auf eine Zahl einigen, hat man die 28 genommen, mit der ließ sich ganz gut rechnen. Genau, aber man muss keine Sorge haben, wenn man nicht den Bilderbuchzyklus von 28 Tagen hat.
Und wovon hängt denn die Zykluslänge ab?
Letztendlich liegt vor allen Dingen diese Variation, diese Variabilität in der ersten Zyklushälfte. Also das bedeutet, dass die erste Zyklushälfte, in der die Eibläschen heranreifen, dass die sehr, sehr sensibel auf Störfaktoren wie zum Beispiel Infektionen oder Stress oder Hormonschwankungen reagieren und diese Zyklushälfte eben unterschiedlich lang sein kann. Die zweite Zyklushälfte dagegen, die sollte eigentlich physiologisch 14 bis 15 Tage andauern.
Was heißt sollte?
Sollte, da wenn zum Beispiel Hormonstörungen vorliegen bei der Frau, kann auch diese zweite Zyklushälfte mal nicht 14 bis 15 Tage dauern, sondern kürzer oder länger sein.
Ah ja, okay, aber das heißt sozusagen die erste Hälfte, die ist vielleicht ein bisschen, ich würde jetzt gar nicht sagen anfälliger, es klingt so negativ, vielleicht flexibler oder hat eine größere Spannbreite. Du hast ja auch erklärt, dass zwischen 25 und 35, das kann völlig problemlos alles sein, dass eine Frau einen Eisprung hat und da überhaupt kein Problem vorliegt. Und die zweite Hälfte ist ein bisschen stabiler. Kannst du erklären, welche Hormone zu welchen Phasen da welche Rolle spielen? Komplizierte Frage.
Ja, das ist auch gar nicht mal so einfach. Letztendlich haben wir vier Hormone, die da ganz, ganz wichtig sind in den einzelnen Zyklusphasen. So in der ersten Phase, in der sogenannten Follikelphase, spielt das FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon, eine große Rolle und auch das Östrogen. Dann haben wir den Eisprung, Eisprungsphase, die wird eingeleitet durch das LH, das luteinisierende Hormon. Und letztendlich in der Lutealphase spielen Progesteron und Östrogen eine wichtige Rolle.
Und wie werden denn diese ganzen Hormone gebildet?
Also wichtig ist bei uns Frauen, dass es da zu einem sehr, sehr guten Zusammenspiel zwischen Gehirn und Eierstöcken kommt. Also es ist so, dass diese ganzen Hormone einem Regelkreislauf unterliegen. Und dieser Regelkreislauf startet eigentlich tatsächlich im Gehirn, im sogenannten Hypothalamus. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen. Das ist ein Teil des Zwischenhirns. Und dort tatsächlich wird ein Hormon ausgesendet zur Hypophyse, zur sogenannten Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse. Und dort wird dann das FSH, von dem ich gerade sprach, das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon ausgeschüttet. Und dieses FSH, das bindet im Eierstock dann wiederum an die Rezeptoren der Follikel, der Eibläschen, sodass Östrogen gebildet wird. Und dass irgendwann mal das LH ausgeschüttet werden kann, sodass der Eisprung stattfindet. Und wenn der Eisprung dann stattgefunden hat, kann dann im Eierstock aus der verbleibenden Follikelhaut, wo die Eizelle gesprungen ist, dann sich der Gelbkörper bilden und der dann wiederum Östrogen und Progesteron bilden. Also das Wichtige ist einfach, dass dieses Zusammenspiel von Zwischenhirn, Hirnanhangsdrüse und Eierstock gut funktioniert.
Ja, das hast du mega gut erklärt. Wir sind ja hier im Podcast und haben keine Möglichkeit, ein Schaubild zu zeigen. Und was ich total spannend und interessant daran auch finde, du hast ja jetzt die Hirnregion erwähnt und es gibt eben diesen Übergang von paar Stationen, die im Gehirn stattfinden mit sogenannten Neurotransmittern und dann kommt aber ja in der Hypophyse der Übergang. Das ist ja eine Drüse, die dann selber auch Hormone eben absondert, weil im Gehirn funktioniert ja die Kommunikation nicht mit Hormonen, sondern mit Neurotransmittern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen stark sozusagen ins Detail reingegangen, aber es ist einfach super beeindruckend, wie das zusammen funktioniert. Und welche Einflussfaktoren gibt es denn auf diesem ganzen Regelkreis oder auf dieser Reise quasi von Gehirn bis Eierstock?
Genau, also letztendlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Zusammenspiel muss also gut funktionieren. Das heißt, diese sogenannte Rückkopplung muss auch gut funktionieren. Es ist so, dass Hypothalamus und Hypophyse Rezeptoren haben, die eben sehen, okay, wie hoch ist der Östrogen, wie hoch ist der Progesteronspiegel, muss ich also weiterhin FSH und LH an den Blutkreislauf abgeben, damit die am Eierstock ankommen. Dieses, ich sage jetzt mal, dieses Orchester an verschiedenen Drüsen, genau, das muss wirklich gut miteinander funktionieren. Und jetzt kann es an ganz, ganz vielen kleinen Stellschrauben sozusagen wackeln. Ja, also es kann sein, dass sozusagen Hypothalamus nicht richtig funktioniert im Sinne von, dass die Hypophyse nicht genügend Informationen bekommt oder zu wenig ausschüttet beispielsweise. Oder dass auch die Eibläschen im Eierstock nicht genügend Rezeptoren zum Beispiel haben für FSH und LH.
Ja, und ganz vereinfacht ist es ja so wie bei einem Kühlschrank, ne? Dem sage ich, okay, mach bitte 4 Grad und dann muss der Kühlschrank ja kühlen und gucken, bin ich jetzt bei 4 oder muss ich noch weiter kühlen? Und das kann er ja auf verschiedene Arten und Weisen machen. Zum Beispiel könnte der Kühlschrank eine Einstellung haben, dass er immer erstmal, wenn er anfängt zu kühlen, einfach 2 Minuten volle Kompressorleistung macht und dann nochmal misst. Aber er könnte auch kontinuierlich kühlen und messen. Und das kann eben, wie du ja auch gerade erklärt hast, je nachdem, wie meine Rezeptoren sind und wie die Kommunikation da funktioniert, kann es irgendwas dazwischen sein. Und also dass Leistung erbracht wird, also Hormone werden ausgeschüttet und gleichzeitig wird gemessen, wie viel wurde denn ausgeschüttet. Dafür braucht ja auch so ein Gerät wie ein Kühlschrank verschiedene Sensoren und Technik. Und das ist im Körper ähnlich, oder?
Richtig, genau. Und Hypophyse und Hypothalamus müssen also auch irgendwann mal wissen, sind denn jetzt genügend Östrogene und Progesterone gebildet worden? Sozusagen können wir aufhören, unsere Hormone auszuschütten. Ja, und das können sie eben auch über feine Rezeptoren, feine Sensoren unseres Blutkreislaufes, indem sie es sozusagen messen. Und das ist diese negative Rückkopplung, von der ich sprach, dass sobald genügend Östrogene und Progesteron im Blut ist, dann Hypothalamus und Hypophyse einfach Bescheid wissen und sozusagen ihre Hormone dann erstmal einstellen.
Ja, genau. Und jetzt ist es aber eben nicht so wie beim Kühlschrank, dass ich sagen kann, hier ist der Sensor und da ist das Kabel, sondern das sind so feine Strukturen in unserem Körper. Da könnte ich jetzt ja nicht zu meiner Frauenärztin gehen und sagen, machen Sie bitte mal einen FSH-Rezeptortest. Sowas gibt es ja bei einer Frauenärztin nicht, ne?
Richtig, richtig. Genau, das gibt es nicht. Man kann allerdings zu unterschiedlichen Zyklusphasen anhand des Blutes schon auch Aussagen über Hormonkonstellationen, zum Beispiel Hormonverhältnisse treffen oder auch Hormonkonzentrationen im Blut, um gewisse Richtungen gezeigt zu bekommen. Also wo eventuell ist eine Stellschraube locker oder wo könnte eventuell da eine Störung in diesem feinen Zusammenspiel vorliegen.
Und da denken jetzt viele bestimmt an Stress. Wie ist das denn mit so Alltagsstress vom Beruf oder, weiß ich nicht, im Privatleben? Also, wie ist das?
Also tatsächlich kann neu aufgetretener Stress in Form von zum Beispiel Prüfungsstress, Trennungen oder es gibt einen Todesfall beispielsweise, also wirklich auch heftiger emotionaler Stress, der kann definitiv eine Auswirkung haben. Das liegt nämlich daran, dass unser Körper in Stresssituationen Energie sparen will und zwar die Energie dann nur noch für die lebenswichtigen Prozesse sozusagen bereitstellen möchte. Und tatsächlich gehört der Zyklus nicht zu einem lebenswichtigen Prozess, sodass der Körper dann so umschwingt, dass er die gesamte Energie in die Stressachse legt, im Sinne von, dass die lebenswichtigen Funktionen des Körpers gut aufrechterhalten werden können.
Ja, und du hast ja jetzt so Stressereignisse sehr gut eingegrenzt, ne? Vielleicht ein krasses Staatsexamen, was vor mir liegt, oder eine Person, die verstorben ist, oder ich habe meinen Job verloren oder so. Und meine Vorstellung als Psychologin wäre, dass im Normalfall dann Tage und Wochen nach diesem Ereignis auch die Bewältigungsstrategien einsetzen und die Menschen es dann auch schaffen, sich zu stabilisieren. Und dann würde ich mir auch vorstellen, dass nach 2, 3, 4 Monaten der Zyklus wieder zum Normalen zurückgekehrt ist, so wie es für die Frau vorher normal war. Und wenn es dann nicht mehr zum Normalen zurückgeht nach 2, 3, 4 Monaten, dann muss man auf jeden Fall ärztliche Unterstützung aufsuchen, weil man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Also man kann ja ein schlimmes Lebensereignis haben und gleichzeitig vielleicht was anderes. Ich glaube, da darf man auch nicht so alles in einen Topf werfen.
Genau. Und letztendlich, wenn man seinen Zyklus gut kennt und weiß, wie regelmäßig oder unregelmäßig er ist, kann man da auch mal so eine Variation von so bis zu 8 Tagen wirklich als normal, in Anführungsstrichen, physiologisch auch wirklich eingrenzen für sich. Ja, da ist nicht direkt Vorsicht geboten, wenn er mal zum Beispiel statt 30 Tage 35 Tage lang ist. Diese Variation ist definitiv immer noch physiologisch.
Ja, und eine Möglichkeit, den eigenen Zyklus gut kennenzulernen, ist ja, wenn man irgendwie trackt. Also ganz früher ging das halt nur mit Zettel und Stift und heute gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Kannst du da einen kleinen Überblick geben, welche Möglichkeiten es da gibt?
Ja, also tatsächlich kenne ich das noch ganz gut als Patientin, dass früher in den gynäkologischen Arztpraxen ja diese Papierkalender ausgelegen haben, wo man dann so fleißig seine Kreuze machen konnte, dass man nicht ganz so blöd da stand bei der Frage, wann war denn ihr letzter Zyklus? Und das ist natürlich heute anders. Also man kann das immer noch auf einem Blatt notieren und das Blatt dann zum Beispiel mit sich führen. Aber es ist schon in der digitalen Welt einfacher, das mit Zyklus-Tracker-Apps zu tracken und zu beobachten. Das Schöne ist nämlich auch, dass man dank der Apps nicht nur alleine die Regelblutung eintragen kann, also wann genau und wie viele Tage ging die, sondern man kann eben auch alles Mögliche eintragen, wie Befindlichkeiten oder auch Störfaktoren wie Medikamente und Co. Und das Schöne ist, dass diese Zyklus-Tracker-Apps, dass die einem auch so ein bisschen aufzeigen können, okay, wie viele Tage ist denn mein Zyklus überhaupt lang? Ne? Man denkt ja immer so, Pi mal Daumen, 4 Wochen, ne? Wie lang ist er denn wirklich? Ist er vielleicht nur 3 Wochen lang? Ist er vielleicht nur 5 Wochen lang? Ja, und dann kann man da einfach schon mal Eintragungen machen. Und wenn man sich dann mit seinem Zyklus beschäftigt, merkt man ja auch vielleicht, mir geht es vielleicht auch gar nicht in allen Zyklusphasen gleich gut. Oder vielleicht verändert sich ja auch sowas wie der Ausfluss in der Unterhose beispielsweise oder auf der Slip-Einlage. Und da gibt es verschiedene Methoden, seinen Zyklus auch besser kennenzulernen und seinen Eisprung zum Beispiel auch besser einzugrenzen.
Ja, ich glaube, da gehst du jetzt so ein bisschen in Richtung von diesen Methoden der natürlichen Familienplanung, wo man ja sehr genau den Ausfluss und den Cervixschleim auch beobachtet. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Genau, also es ist letztendlich die symptothermale Methode, nennt die sich. Und die nimmt zur Hilfe die Basaltemperatur. Basaltemperatur heißt Basaltemperatur, weil das wirklich die erste Temperatur nach dem Aufwachen ist, also noch vor dem Aufstehen. Die ist tatsächlich in der zweiten Zyklushälfte durch den Anstieg des Progesterons erhöht um ca. 0,2 bis 0,5 Grad. Genau, das kann man tracken. Es gibt heutzutage auch wirklich gute Basalthermometer, die auch mit Bluetooth arbeiten, die dann zum Beispiel ihre Information direkt an die Zyklus-Tracker-App schicken. Das ist ein Teil der Methode. Und der andere Teil ist, wie ich gerade sagte, der sogenannte, also der Ausfluss im Sinne von des Cervix-Schleims. Cervix steht in dem Fall für den Gebärmutterhals. Also man hat dort Drüsen. Und dieser Schleim, der von den Drüsen produziert wird, der verändert sich je nach Hormonlage. Genau, hier kann man unterschiedliche Konsistenzen erfassen. Und das sind zwei Methoden. Eine andere Methode ist aber auch zum Beispiel, um so die Zyklusmitte, den Eisprung genau zu untersuchen, sind beispielsweise Urinstreifen, die das LH, das luteinisierende Hormon, messen.
Ja, und was ich ganz wichtig finde, das ist schon wichtig bei diesen Hilfsmitteln, dass man das einmal gut verstanden hat. Also wenn ich jetzt nur eine App benutze, wo ich Daten eintrage, dann ist es halt nur ein Rechenmodell. Und dieses Rechenmodell, das arbeitet zwar mit meinen Daten oder je nachdem, wie die App halt konstruiert ist, sagt das mir ja auch, bin ich in Anführungsstrichen normal oder nicht normal, aber es ist halt wirklich nur ein Rechenmodell. Und wenn ich jetzt noch ein Thermometer zum Beispiel dabei habe oder eben auch die Ovulationstests, die einen hormonellen Wert nochmal messen, habe ich einfach nochmal, ich bin sozusagen eine Schicht näher an meinem Körper dran. Und trotzdem ist es ja so, dass auch der Temperaturanstieg, der ist ja bei oder mit dem Eisprung, ne? Das heißt, wenn ich Sex haben will, optimal in zeitlicher Nähe zum Eisprung, da muss ich schon mehrere Zyklen beobachten, weil ich würde ja dann wahrscheinlich 1 bis 2 Tage vorher Sex haben, damit die Spermien schon da sind und dann kommt meine Eizelle angefahren.
Richtig, genau.
Ja.
Also es ist ein Rückwirken, also sozusagen ein Wert, der mir rückwirkend Auskunft gibt, wann der Eisprung ist, ne? Weil es kann auch nur zu einer Temperatursteigung kommen, wenn ein Eisprung erfolgt ist.
Ja, genau. Und bei den Apps ist ja dann eben auch so, dass häufig oder bei den Rechenmodellen, dass dann die zweite Zyklushälfte, haben wir ja schon gesagt, die ist etwas stabiler, ne? Dass dann von Einsätzen der Periode rückwärts gerechnet wird, wann war der Eisprung. Mhm. Also die Apps, die es nur mit einem Rechenmodell in Anführungsstrichen machen, die zeigen den so an. Und da ist wichtig, dass man selber eine gute Klarheit hat, wie stark ist gerade mein Kinderwunsch und wie sehr wünsche ich mir eine Schwangerschaft. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man vielleicht eher mit einem leichten Kinderwunsch noch unterwegs ist, dann kann man auch erstmal nur mit einem Rechenmodell arbeiten. Aber wenn man sich jetzt wirklich sehr, sehr eine Schwangerschaft wünscht, dann macht es schon Sinn, da nochmal ein bisschen tiefer, glaube ich, auch in die Daten zu gehen.
Ja, genau. Was das Schöne ist, auch an den Zyklus-Tracker-Apps, dadurch, dass die ja auch andere Sachen abfragen, wie Befindlichkeiten oder Schmerzen, dass man sich einfach mit seinem Zyklus auch nochmal ein bisschen besser befassen kann. Ja, dass man den nicht nur wie früher unter einem hormonellen Hilfsmittel, wie beispielsweise der Pille oder eine Hormonspirale, dass man sich jetzt einfach damit auseinandersetzt, dass man nicht immer im Zyklus sozusagen gleich funktioniert, in Anführungsstrichen. Dass der Körper auch mal andere Signale sendet, dass sich beispielsweise die Libido verändert. Das wird ja auch manchmal abgefragt von Zyklus-Tracker-Apps. Dass es eventuell auch in der Zyklusmitte so einen leichten Schmerz im Unterleib gibt, wo sich dann viele Frauen fragen, was ist das denn jetzt? Habe ich jetzt eine Art von Verstopfung oder was könnte das denn sein? Also das finde ich ganz schön an Zyklus-Tracker-Apps, dass man dort einfach eine ganze Palette oft hat, die abgefragt werden und man sich dann einfach mal ganz bewusst mit seinem Zyklus auseinandersetzen kann.
Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, die Libido oder die Frage, wann habe ich am meisten Lust auf Sex? Das ist so eine wichtige Frage für Menschen in der Kinderwunschzeit, weil das so in den Hintergrund geht und man sich gar nicht mehr fragt, wann habe ich denn Lust, sondern wo ist der Eisprung? Ist keiner auf Dienstreise? Also wirklich, da finde ich auch, da leisten die Apps nochmal einen guten Beitrag. Und vielleicht findet man ja sogar raus, hey, hier vorne sind die Tage, da habe ich wirklich Lust. Und dann geht vielleicht auch der Stress vom Kinderwunsch geht dann runter, dass man nicht mehr denkt, ich muss jetzt, sondern vielleicht merkt man sogar, hey, das passt eigentlich auch ganz gut dazu, wie ich mich fühle. Also finde ich super wichtig.
Genau.
Ja, cool. Und jetzt würde ich gerne nochmal auch andere Einflussfaktoren beleuchten. Also beim Alltagsstress, was ich so meinte, ne, Beruf und ja, was man eben so hat an Stressoren. Also ich persönlich habe zum Beispiel sowas wie öffentliche Verkehrsmittel. Das sind halt wahrscheinlich ja eher Dinge, die jetzt nicht zyklusbeeinflussend sind. Aber wie ist es denn mit dem Gewicht?
Ja, also da kann man auch von einem Zusammenspiel sprechen. Also im Sinne von Hormone haben einen Einfluss oder können einen Einfluss aufs Körpergewicht haben, aber auch das Körpergewicht an sich mit dem Körperfettanteil kann einen Einfluss auf die Hormone oder den Hormonkreislauf haben. Ich habe ja vorhin schon von der sogenannten Stressachse gesprochen, im Sinne von Körper will vor allen Dingen die überlebenswichtigen Aufgaben des Körpers weiterhin in vollem Umfang laufen lassen können. Und ja, da ist das Hormon Cortisol als Stresshormon einfach zu nennen, im Sinne von, dass Cortisol tatsächlich auf sehr, sehr viele andere Hormonkreisläufe sich auswirken kann. Ja, sowohl auf den Blutzuckerkreislauf beispielsweise, auf den Schilddrüsenkreislauf und eben auch auf den Östrogen-Progesteron-Hormonkreislauf. Ja, also es kann tatsächlich sein, dass es hier zu Zyklusschwankungen kommt, dass es zum Beispiel zu Schmierblutungen kommt, was jetzt unseren Zyklus angeht, aber auch beispielsweise zu Wassereinlagerungen oder zu vermehrtem Bauchfett aufgrund des Cortisols.
Ja, und das ist ja in beide Richtungen relevant. Du hattest ja schon mal erklärt, dass eben der weibliche Zyklus gehört für den weiblichen Körper nicht zu den Faktoren, die für das eigene Überleben unbedingt notwendig sind. Das heißt, bei Untergewicht kann es eben passieren, dass der Körper den Zyklus einstellt. Und da gibt es natürlich Zusammenhänge mit, wie ist der BMI. Aber das ist eben auch ein bisschen individuell. Und was man ja schon auch sieht, ist, dass nicht nur das Gewicht, sondern dass auch das Essverhalten da relevant sind. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel normalgewichtig ist, aber jetzt irgendwie eine Phase von essgestörtem Verhalten hat, wo sie irgendwie 3 Monate fast nichts isst, vielleicht sich gar nicht bewegt und gar nicht viel abnimmt, kann das eben leider trotzdem schon den Pulsgeber auf dieser Achse Hypothalamus-Hypophyse auch stören. Das heißt, das Gewicht hat einen großen Einfluss auch in Richtung, ne, Gewichtsverlust und wenig, aber eben nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, eine Frau, die den und den BMI hat, hat auf jeden Fall ein Problem.
Nein, so kann man das nicht sagen. Ne? Man weiß aber, dass beispielsweise in Fettgewebe auch hormonaktiv ist, also dass in Fettgewebe auch Hormone gebildet werden können, die auch wiederum in den Hormonkreislauf von Hypothalamus, Hypophyse, Eierstock einwirken können. Ja, deswegen ist es ein gegenseitiges, eine gegenseitige Wechselwirkung tatsächlich.
Genau, und wenn ich darüber spreche, sagen Leute immer ganz schnell, ja, aber ich kenne die und die, die wiegt so und so viel und das hat aber geklappt. Und auch da wissen wir ja mittlerweile, dass auch beim Übergewicht, da gibt es eben auch einen Zusammenhang zwischen der hormonellen Aktivität des Fettgewebes. Das kann den Zyklus stören, aber auch da sind Bewegungs- und Ernährungsverhalten relevant. Und in der Regel, auch wenn man jetzt eine Freundin hat, die man sehr gut kennt, man ist nicht dabei, was die isst und wie die sich bewegt. Und wenn man jetzt vielleicht denkt, hoppla, ich gehöre zu denjenigen, die jetzt nicht im Normalbereich mit ihrem Gewicht sind, sollte man nicht ein riesen Gewichtsveränderungsprogramm starten und sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ich mache erst das für meinen Kinderwunsch. Ne? Es macht schon Sinn, da was zu machen, aber nicht als Entweder-Oder-Lösung, sondern auf jeden Fall als Und-Lösung. Also ich gucke mein Gewicht an, habe ich zu wenig, habe ich zu viel und trotzdem suche ich eine ärztliche Unterstützung auf, aus den ganzen Gründen, die du schon erklärt hast, ne? Zu schauen, wie ist das feine Zusammenspiel der Hormone und woran kann es liegen? Also so Ferndiagnose, ne, aus dem Podcast sowieso nicht, aber auch für sich selber Selbstdiagnose, glaube ich, würden wir beide nicht empfehlen.
Nee, und auch Radikaldiäten tatsächlich. Dafür ist der Zyklus auch sehr, sehr störanfällig. Also weil auch bei so richtigen Nulldiäten, Radikaldiäten wie Saftkuren etc., da tatsächlich auch die Stressachse wieder ordentlich angeworfen wird, ne, weil der Körper hat Hunger. Enormen Hunger, Hunger, der nicht gestillt wird. Auch das kann wiederum Cortisolerhöhungen auslösen und dass man da auch wieder in so eine Art Teufelskreis kommt. Ja, genau. Also gesunde Ernährung in Verbindung mit Bewegung ist tatsächlich das Stichwort für einen regelmäßigen Zyklus. Es gibt aber natürlich auch Hormonstörungen und gerade auch Kombinationen aus Hormonstörungen. Ne? Ich habe ja vorhin auch verschiedene Achsen angesprochen, zum Beispiel auch die Schilddrüsenachse. Ne? Also es ist natürlich dann auch für Frauen dann oftmals doppelt schwer, wenn da beispielsweise auch noch eine Schilddrüsenfunktionsstörung vorliegt. Ne?
Ja.
Da ist es wirklich wichtig, sich auch in die Hände von Spezialisten zu begeben, am besten zu Endokrinologen, ne, die tatsächlich alle Hormonkreisläufe im Blick haben.
Ja, genau. Und in der Regel ist es ja so, dass dann erstmal die niedergelassene Gynäkologin oder Gynäkologe guckt, okay, was kann er oder sie selber erheben? Und wenn die Person dann nicht weiterkommt, würde die ja auch zum Endokrinologen dann überweisen. Oder manchmal, je nachdem, welcher Aspekt des Hormonkreislaufs, also der Endokrinologie es ist, kann es dann ja manchmal auch in einem Kinderwunschzentrum vollumfänglich abgedeckt werden, aber manchmal halt auch nicht.
Richtig, genau.
Wie ist das denn eigentlich bei Männern? Also alles dreht sich um den Zyklus und bei uns Frauen ist das eine Riesenbaustelle. Haben Männer eigentlich auch sowas wie einen Zyklus?
Also Männer haben jetzt nicht den Zyklus einer Frau im Sinne von circa 25 bis 35 Tage, in der Mitte einen Eisprung etc. pp. Aber auch Männer tatsächlich haben Hormonzyklen im Sinne zum Beispiel von dem Testosteron, das morgens tatsächlich am höchsten ist und sich dann auch mit dem Cortisol dann interagiert. Also man sagt immer so schön, eigentlich sollten Männer morgens Sex haben und abends reden. Das wäre so vom männlichen Zyklus her hormontechnisch tatsächlich das Allerbeste. Aber die Sache ist, warum es Männer da schon einfacher haben, ist im Sinne von der Spermienproduktion. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema im Sinne von Spermienproduktion, Eizellproduktion. Da sind sie sich total unterschiedlich, da sind sie sich einfach total verschieden, Männer und Frauen. Ne? Frauen kommen mit einer gewissen Anzahl von Eizellen schon auf die Welt. Das sind, wenn es viele sind, 2 Millionen Eizellen, wenn es eher ein bisschen weniger sind, so 300.000 bis 400.000. Und die sind dann auch fest. Mhm. Ne? Also der Körper kann nicht nochmal nachproduzieren. Ne? Die Produktion von so einer Eizelle ist wirklich tatsächlich sehr, sehr komplex. Viel komplexer, muss ich jetzt leider sagen, aber viel komplexer als Spermien. Ja, und die Spermienproduktion ist, außer bei Männern liegt auch eine Hormonstörung vor, aber ist normalerweise tatsächlich tagtäglich gegeben. Ja, und so mal, genau, mal so von den Zahlen her, ne, also wir haben am Anfang unseres Lebens kommen wir mit einer gewissen Eizellanzahl auf die Welt. Das sind 400.000 bis 2 Millionen. So, und die sind dann fest. Und Männer können dann pro Ejakulat ca. 40 bis 100 Millionen Spermien sozusagen auf den Lauf schicken. Davon sind natürlich nicht alle reif, davon sind nicht alle fähig, eine Eizelle zu befruchten, aber einfach mal so von der Range her. Ne? Und ja, das macht den weiblichen Zyklus auch so wichtig in der Kinderwunschzeit, ne? Weil einfach Männer sozusagen jeden Tag befruchtungsfähige Spermien herstellen können, ja. Und es bei Frauen einfach nur diese circa 4 bis 6 Tage im Zyklus gibt, im Zyklus haben, die, in denen sie befruchtungsfähig sind, ja, in denen die Eizelle befruchtungsfähig ist.
Ja, und ich habe mal so einen Kommentar von einer Ärztin gehört, die sich auch ganz viel damit beschäftigt, und die hat dann gesagt, ja, das muss man sich so vorstellen, die Eizellen, die machen jeden Job, jeden Liebeskummer, jede Flugreise, die machen alles mit. Und bei den Spermien ist es so, wenn man jetzt vielleicht mal hohes Fieber hat, dann ist da mal eine Delle drin im Spermiogramm. Aber dann nach 3 bis 6 Monaten, wenn die neue Produktion wieder fertig ausgeliefert ist sozusagen, dann sieht man davon nichts mehr. Ja, auch dieses Beispiel hat mir nochmal sehr eindrücklich für mich gemacht, was der Unterschied ist. Und gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass da Frauen ja auch oft den Wunsch haben, vielleicht durch ihre Ernährung oder so auf die Eizellen Einfluss zu nehmen. Aber wie jetzt Nährstoffe genau aus unserer Ernährung zur Eizelle kommen und ob und wie die da helfen können, da muss man leider einfach sagen, da ist die Forschung noch nicht so weit, dass man da jetzt so eine Ernährungskur, ich mache jetzt hier mal so Anführungsstriche im Podcast, ja, weil das kann man so eigentlich gar nicht empfehlen.
Nee, also zumindest nicht wissenschaftlich fundiert. Ja. Ne? Es lassen sich natürlich für Frauen im Kinderwunsch oder mit Frauen im Kinderwunsch lässt sich natürlich viel Geld verdienen, leider. Ja, sodass natürlich diese Präparate marketingtechnisch da auch unheimlichen Anklang finden. Aber letztendlich muss man sagen, wissenschaftlich fundiert ist da tatsächlich noch nichts. Ja, außer eben, wie wir vorhin gesagt haben, eine gesunde Ernährung, gesunde ausbalancierte Ernährung und Bewegung.
Ja. Und wie ist das denn emotional im Zyklus? Viele Frauen sagen ja, sie empfinden ihre Emotionen im Zyklus unterschiedlich, und Frauen mit Kinderwunsch sagen ja häufig auch, das ist alles viel schlimmer geworden.
Ja, also das Wichtigste ist ja jetzt erstmal, dass wir sozusagen unseren Zyklus beobachten. Die Kinderwunschzeit stellt ja auch oftmals so das Ende der hormonellen Verhütungszeit dar. Ja, also es wurde über Jahre, Jahrzehnte tatsächlich mit Hormonen verhütet. Der weibliche Zyklus wurde unterdrückt. Wir konnten sozusagen quasi jeden Tag im Monat gleich funktionieren, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. So, und dann wurde die Verhütung abgesetzt, die hormonelle Verhütung. Und so langsam stellte sich dann erstmal der Zyklus ein, im besten Falle, ne? Und jetzt ist es so, dass Frau erstmal ihren Zyklus wahrnehmen kann, ihren Zyklus erfahren kann, wahrnimmt, dass sie nicht im Zyklus immer gleich funktioniert, sowohl von der Stimmung her, vom Energielevel her, als auch körperlich sich was verändert. Und da ist es natürlich so im Kinderwunsch, dass man tatsächlich darauf hinfiebert. So, ne? Wann könnte der Eisprung sein? Die Tage davor werden eventuell Messungen der Basaltemperatur, des Cervixschleims, wie ich vorhin gesagt hatte, genommen. Es ist einfach ein viel, viel größeres Bewusstwerden, ne? für die eigene Stimmung, also für die eigene Psyche und für den eigenen Körper. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass nach dem Eisprung ja dann die große Wartezeit losgeht, ja, die ja teilweise auch psychisch sehr, sehr anstrengend ist. Und wenn dann die Periodenblutung kommt, ist das ja physiologisch erstmal der Beginn sozusagen von was Neuem, also der Beginn eines neuen Zykluses, aber in dem Fall mental natürlich das Ende eines Versuchszykluses, ne? Sodass dann da auch die Periode noch mal schmerzhafter und als noch mal, wie kann man sagen, dass man sich da einfach noch mehr in seinem Leid sozusagen gehen lassen kann.
Als Psychologin und Psychotherapeutin ist für mich irgendwie auch total offensichtlich, dass da, wir trennen ja immer so in Körper und Psyche, ist natürlich Quatsch, ne? Und eben haben wir gesprochen über diese Achse im Gehirn, wo es halt von den Neurotransmittern, also von den Hirnschichten zur hormonellen Drüse, da gibt es einen Übergang. Und am Ende des Tages sind wir ja nicht zwei Hälften und eins ist der Körper und eins ist die Psyche, sondern das ist ja doch, man ist ja doch ein Mensch. Und dass, wenn man psychischen oder emotionalen Schmerz hat, weil eben dieser Versuch jetzt endet, dass man dann auch körperliche Dinge, die man erlebt, vielleicht als schlimmer oder schmerzhafter wahrnimmt. Und das kennen vielleicht manche auch, wenn man so ein bisschen einen Infekt hat und seine Augenbrauen zupft, dann denkt man manchmal, oh mein Gott, ist das schmerzhaft, das ist doch sonst kein Problem. Und das ist nicht eingebildet, sondern ja, es ist irgendwie ein System und die Empfindsamkeit, die spielt auch zusammen. Und da muss man dann ein bisschen schauen, so mit Zusammenreißen funktioniert es dann oft nicht. Was nicht heißt, dass man nicht eben von der mentalen Seite auch was für sich tun kann, damit man dann auch den körperlichen Schmerz nicht so stark empfindet. Ne? Es ist halt nicht schwarz-weiß. Da muss man schon dann irgendwie gut gucken, wie man für sich sorgt und wie man das, ja, ne? Der Körper macht ja zum Glück dann das auch so ein bisschen von alleine, wie lange man dann jetzt eben da blutet und dann es auch wieder zu Ende ist. Und mental und emotional müssen wir oft selber viel mehr tun, um aus dem Schmerz dann auch rauszukommen. Wie siehst du das so aus biologischer Seite? Also du hast ja gerade auch schön erklärt, ne? Der erste Zyklustag ist eigentlich der Anfang von was Neuem. Da gehen schon wieder die neuen Follikel an den Start. Warum spürt man das nicht emotional?
Ja, weil die Periode tatsächlich ja etwas einleitet, was sozusagen als, okay, dieser Versuch ist missglückt, sozusagen eben im Gehirn nur ankommt. Ne? Man hat darauf hingearbeitet, man hat die erste Zyklushälfte getrackt und beobachtet. Dann hat man den Eisprung vielleicht sogar auch gespürt durch den Mittelschmerz. Man hat mit seinem Partner Sex gehabt kurz vorher. Also man hat die Wartezeit hinter sich. Und das Schwierige ist ja auch dann in Richtung Ende des Zykluses, was hat man für Beschwerden? Das kann ja beschwerdetechnisch manchmal auch einhergehen mit Schwangerschaftssymptomen. Ne? Man weiß nicht, okay, jetzt habe ich empfinde einen Brustspannen. Das kenne ich von mir eigentlich schon am Ende des Zykluses. Könnte ja aber auch sein, dass es das Schwangerschaftshormon ist, ja, oder das erhöhte Progesteron generell. Ich habe da jetzt so einen dumpfen Unterleibschmerz. Könnte das jetzt so eine Anbahnung sein der Periode oder könnte es schon eine Art Einnistungsschmerz sein? Die Periode, die zeigt dann das Ende eines Versuchs auf und es ist wie eine Art, ja, sozusagen Herauswaschen des Versuchs, fast schon vom Körper oder fast schon wahrgenommen dadurch. Und wenn man natürlich auch beispielsweise kurz vorher noch hormonell verhütet hat, ist man es ja auch von sich gewohnt, dass wenn man zum Beispiel die Periode hat, dass die eher leicht und eher schmerzarm ist. Mhm. Und ohne hormonellen Einfluss in Form von Medikamenten, dass sie dann beispielsweise stärker ist. Ja? Sowohl die Schmerzen stärker sind, als auch die Blutung stärker an sich.
Ja, und für manche Frauen ist ja auch die Phase von der Pille nicht nur vorher eine Schwangerschaftsverhütung, sondern wenn man zum Beispiel Endometriose hat, kann das ja auch noch eine andere Behandlungsform sein. Ne? Das heißt, wir wollen jetzt hier gar nicht dieses lebt euren Zyklus hochhalten, sondern man muss da schon auch gut differenzieren, für wen hat das welche Funktion. Und eben auch Frauen, die vielleicht nicht hormonell verhütet haben und jetzt denken, oh, stelle ich mich da nur an, weil ich jetzt mehr Schmerzen habe in der Periode, in der Kinderwunschzeit. Das ist schon irgendwie alles gut nachvollziehbar. Und ich finde, du hast es gerade auch nochmal sehr schön beschrieben. Ich stelle es mir einfach unheimlich anstrengend vor, wenn ich die ganze Zeit meinen Körper beobachte und denke, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? Und wie du es auch gesagt hast, dass das, was man dann spürt, es passt, das meiste passt in beide Schubladen, nämlich die Tage kommen jetzt oder ich bin schwanger. Und es ist halt natürlich, wenn man sich ein Baby wünscht, einfach emotional unglaublich anstrengend.
Richtig, wie du schon gesagt hast, und gerade Endometriose-Patientinnen, für die ist ja die Periode per se schon mal eine ganz, ganz anstrengende Zeit, ja, körperlich wie mental. Sie müssen Schmerzen aushalten, sie müssen oftmals auch eine verstärkte Blutung aushalten, sind eventuell noch auf der Suche nach den richtigen Perioden, Unterwäsche,
Produkten
ja. und Co., um dieser Blutung Herr zu werden. Und das ist natürlich dann auch nochmal besonders schlimm, ja. Also man hat dann nicht nur sozusagen einen gescheiterten Versuch hinter sich mental, sondern muss jetzt sozusagen auch noch durch diese Schmerzen und durch diese sehr, sehr starke Blutung durch.
Ja, also ne, ich glaube, von unserer Seite vollstes Mitgefühl und trotzdem ist es ja eben auch so, finde ich auch schön, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast mit den Periodenprodukten. Es gibt mittlerweile wirklich eine Vielzahl von Dingen und ich möchte da alle Frauen ermutigen, auch nochmal Sachen auszuprobieren, die jetzt vielleicht ein bisschen neuer sind und einfach wirklich zu gucken, wie komme ich bestmöglich durch diese Zeit im Monat. Und wenn ich so mit meinen Freundinnen spreche, stelle ich da schon eine große Verschiedenartigkeit fest von Produkten, die da bevorzugt werden. Und was eine total toll findet, sagt die andere so, ne, hau mir ab damit. Also ja, finde ich auch nochmal gut. Und auch eben, wenn man vielleicht in der Kinderwunschzeit jetzt wirklich überhaupt nicht motiviert ist, sich mit dieser Periode auseinanderzusetzen und denkt, boah, die habe ich doch bald hoffentlich nicht mehr und weg damit, dass man versucht, sich diese Zeit noch so gut wie möglich mit Hilfsmitteln halt auch zu gestalten.
Und auch die Periode an sich ist ja wieder etwas, was man in der Zyklus-App beispielsweise tracken kann, im Sinne von, wie stark ist sie, was habe ich für Schmerzen, wie ist der Geruch beispielsweise, wie viel an Periodenblutung habe ich. Ne? Also man sagt ja immer so Pi mal Daumen. So verbildlicht, so ein Espresso bis einen doppelten Espresso eigentlich pro Blutung, also auf alle Tage gemünzt insgesamt. Mhm. Passt das bei mir? Ist das mehr sozusagen? Das kann man natürlich dann auch ganz gut auffangen, beispielsweise mit einer Menstruationstasse. Auch das ist tatsächlich Teil der Zyklusbeobachtung.
Ja. Mhm. Ja. Und ich würde jetzt gerne noch auf eine ganz spezielle Stelle im Zyklus nochmal zu sprechen kommen, weil ich das total spannend finde. Es ist ja so, dass es zwischen dem Eierstock und dem Eileiter keine feste Verbindung gibt. Also es sind ja nicht zwei aneinander angeschlossene Organe, wie jetzt zum Beispiel Speiseröhre und Magen, sondern dazwischen ist ja die Bauchhöhle und beim Eisprung wird ja die Eizelle aus dem Follikel wirklich rausgeschleudert. Kann das passieren, dass die Eizelle dann diesen Fimbrientrichter verfehlt und nicht ankommt?
Genau, also du hast es gerade auch schön gesagt. Eisprung heißt nicht, dass die Eizelle springt. Also die kann sich nicht aktiv bewegen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Spermien. Also die Eizelle an sich ist nicht bewegungsfähig. Genau, es ist eher mehr eine Art Herausschleudern. Das stimmt schon, das kann man sich ganz gut bildlich so vorstellen. Es ist nämlich so, dass das größte Eibläschen, das ist ja nicht nur gefüllt mit der Eizelle, sondern auch gefüllt mit Flüssigkeit. Und das ist dann irgendwann circa 2,5 Zentimeter groß und dann platzt das. Und über verschiedene enzymatische Prozesse wird dann diese Eizelle sozusagen herauskatapultiert in Richtung Eileiter. Der Eileiter hat oben wie so eine Art Trichter, kann man sich vorstellen, mit so fransenförmigen Ausläufern. Und diese fransenförmigen Ausläufern, die vermittelt über Enzyme, die legen sich dann sozusagen um den Eierstock herum und fangen so die Eizelle auf. Ja. Jetzt ist es aber natürlich so, ne?
Also die versuchen quasi schon ein bisschen, wie ich stelle mir das ein bisschen vor, wie so Tentakel von so einer Anemone, genau, die halt so ein bisschen flexibel sind und dann versuchen, ich mache jetzt hier im Podcast mit meinen Fingern so wurschtelig so rum, das kann keiner sehen, aber die ne, sich schon so dahin bewegen, hast du schön erklärt, durch das Enzymatische sind die auch ein bisschen gesteuert, aber halt nicht wie Speiseröhre und Magen, wo man sagen kann, feste Verbindung, da kann nichts raustropfen.
Genau, genau. Also muss man sich vorstellen, wie so ein Trichter, der sozusagen so heraus, also vorsichtig so herausgefahren wird, ne, und sich dann so um den Eierstock legt, da wo die Eizelle dann herausgeschleudert wird. Und jetzt kann man sich auch da vorstellen, ne, das sind jetzt hauchfeine Prozesse. Da kann natürlich was schief gehen im Sinne von, ist dieser Trichter funktionsfähig? Ne? Kann dieser Trichter überhaupt diese Ausläufer, wie du gesagt hast, wie eine Art Anemone, genau, können diese Ausläufer überhaupt richtig funktionieren? Können die sich überhaupt richtig um den Eierstock legen? Und das kann eben sein, dass beispielsweise vorangegangene Infektionen der Eileiter oder auch eine Endometriose oder vorangegangene OPs, dass die diesen Trichter funktionsunfähig machen können oder zumindest weniger funktionsfähig, sodass die Eizelle tatsächlich auch mal daneben geht und auch mal in der Bauchhöhle landen kann.
Ja. Ja, und das kann man halt auch nicht so richtig messen, weil man kann ja auch mit dem Ultraschall die Eizelle im Follikel nicht sehen. Das heißt, wenn man jetzt da eine Studie machen wollen würde am Menschen, dann müsste man irgendwie befruchtungsfähige Eizellen mit irgendwelchen Molekülen markieren und dann wären sie wahrscheinlich nicht mehr befruchtungsfähig. Das heißt, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie qualitativ hochwertige Studien an Menschen machen kann, das ist einfach kaum durchführbar. Und es scheint eben so zu sein, dass wir uns dann diesem Problem, dem nähern wir uns eben eher, so wie du es auch gerade erklärt hast, dass eine ärztliche Person dann fragt, hatten sie OPs, die den Bauchraum betroffen haben? Und wenn man dann ja sagt, sagen die, ah, okay, Hypothese, es könnte kleinere Verwachsungen geben, die vielleicht die Häufigkeit von einer Eizelle springt und schafft es in den Fimbrientrichter, in den Eileiter und trifft sich mit den Spermien, ne? So versucht man sich diesem Problem zu nähern.
Richtig, genau. Also wie du es auch gerade schon gesagt hast, herauszufinden, ob der Trichter funktionsfähig ist oder nicht, das ist tatsächlich noch nicht möglich. Ne? Also man kann durch eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung herausfinden, sind die Eileiter per se durchgängig? Aber ob der Trichter oben besonders gut funktioniert in seinem ganzen Prozess, das kann man leider nicht feststellen.
Ja, und das ist ja auch ein Grund dafür, dass man zum Beispiel in der medizinischen Kinderwunschbehandlung dann sagen würde, okay, wenn das Spermiogramm gut genug ist, dann kann man erstmal eine Insemination probieren und man würde aber nicht 20 Inseminationen probieren, weil man sagen würde, wenn es ein paar Mal nicht funktioniert hat, da gibt es so viele Hypothesen, wo irgendwas sein könnte, was wir nicht messen können, was vielleicht nicht geklappt hat. Und deswegen ist das da so ein bisschen manchmal auch ein schwammiger Übergang von, jetzt haben wir irgendwie Insemination probiert und jetzt schlägt die Ärztin doch eine IVF vor. Das hat eben was damit zu tun, dass wir jetzt viele Zyklusbestandteile, über die wir heute gesprochen haben, die kann man jetzt so mit einer Einzelmessmethode, ne, wenn heute Sally, ich gehe zur Ärztin und sage, können Sie das mal messen? Dann wird die sagen, nee, kann ich nicht.
Richtig. Also es kann tatsächlich, ne, mit einer Insemination würde man ja die Spermien in die Gebärmutterhöhle katapultieren. Aber da kann eben noch tatsächlich einiges schief gehen oder im Sinne von, es kann immer noch sein, dass sich Eizelle und Spermien gar nicht erst treffen. Ne, weil beispielsweise entweder die Eizelle nicht aufgefangen werden kann, in die Bauchhöhle fällt oder die Eizelle eben ganz, ganz weit oben im Eileiter sozusagen hängen bleibt. Ne, die Spermien es nicht schaffen, die Eizelle zu erreichen. Also da kann tatsächlich auf dem Weg auch immer noch einiges schiefgehen, sodass man normalerweise in den Kinderwunschzentren dazu berät, 3 Inseminationen durchzuführen. Ja, und dann darüber berät, was wäre denn jetzt im Sinne der Patienten die richtige Idee in Form von einer IVF zum Beispiel oder in Form von einer ICSI.
Ja. Und jetzt kommen wir nochmal auf ein Thema zu sprechen. Und zwar, wir haben ja über das Zyklus-Tracking gesprochen. Wenn ich jetzt da schön irgendwie fleißig getrackt habe, ich sag mal mindestens 6 Monate und ich stelle fest, puh, das ist aber wirklich entweder super unregelmäßig oder deutlich unter 25 Tage, deutlich über 35 Tage, was kann ich denn dann tun?
Also auch hier, deswegen ist das Zyklus-Tracking ja so wertvoll. Je mehr Informationen ich über meinen Zyklus habe, desto besser. Ne? Weil das Erste, was die Frauenärztin oder der Frauenarzt macht, ist Fragen stellen. Ja?
Okay, aber wichtiger Schritt. Das heißt, ich würde dann nicht sagen, das kriege ich selber hin, sondern der Schritt wäre dann schon zu sagen, ich nehme meine ganzen Daten und bespreche das mit meiner Ärztin.
Genau, genau. Also letztendlich, wenn man mehr als 3 Monate merkt, okay, es sind unter 25 Tage, über 35 Tage oder die Blutungsdauer ist zum Beispiel auch erniedrigt. Es ist nicht zwischen 2 bis 7 Tagen. Es sind mehr als 7 Tage Blutung. Es sind weniger als 2 Tage Blutung. Oder ich habe das Gefühl, es ist eine sehr, sehr leichte Blutung noch. Und wenn ich das über 3 Monate untersuche, würde ich definitiv dazu anraten, sich bei seinem Gynäkologen, seiner Gynäkologin vorzustellen. Und da ist es eben, genau, das Nonplusultra. Je mehr Informationen ich über meine Zyklen, die ich getrackt habe, umso besser kann dann auch der Gynäkologe, die Gynäkologin weitere Schritte einleiten.
Ja.
Oder einfach zielgerichteter schauen, wo das Problem liegen könnte.
Ja, und an der Stelle ist das ganz vom Anfang, unser 28-Tage-Zyklus ist da schon eine hilfreiche Orientierung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich in so einem 28-Tage-Zyklus eine stabile erste Zyklusphase mit all den hormonellen Abläufen habe und einen Eisprung und eine zweite stabile Hälfte, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer. Das heißt jetzt nicht für jede Einzelne, es ist immer so. Und dann muss man ein bisschen schauen, gibt es da Hinweise für etwas, was man behandeln kann? Und behandeln heißt ja nicht immer, die Ärztin muss behandeln. Es kann ja auch sein, dass die einem bestimmte Tipps gibt. Bei manchen Menschen ist es ja so, dass wenn sie zum Beispiel Schichtarbeit haben und eine starke Verschiebung immer vom Tag-Nacht-Rhythmus, kann einen Einfluss haben, muss aber nicht. Übers Cortisol haben wir auch viel gesprochen. Ich werde da ganz oft immer zu gefragt. Das Cortisol, das böse Stresshormon. Aber so böse ist das Cortisol ja auch gar nicht, ne? Kannst du kurz vielleicht auch nochmal erklären, wofür wir das eigentlich auch brauchen unbedingt?
Ja, also das Cortisol, das managt ganz, ganz viele lebenswichtige Körperfunktionen, unter anderem die Atemfrequenz, die Herzfrequenz. Und genau, ist dazu da, dass wir, wenn wir jetzt mal so evolutiv nochmal an den Anfang unserer Geschichte gehen, es ist dafür da, dass wir in schwierigen Zeiten funktionieren können. Also dass wir wirklich vor dem Säbelzahntiger wegrennen können. Ja. Und das steuert insofern wichtige Körperreaktionen, die unser Überleben sichern. tatsächlich. Das schraubt dann sowas wie beispielsweise Zyklus, Verdauung, ne? Erstmal so ein bisschen runter und sorgt dafür, dass unser Herz richtig pumpen kann, dass unsere Lunge richtig atmen kann und dass wir einfach körperlich wirklich im besten Stadium sozusagen sind.
Genau, und was das Cortisol auch macht, und das finde ich ganz wichtig zu wissen, ist, das Cortisol weckt uns sozusagen morgens. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir morgens am Übergang von Schlaf zu Wach, da haben wir die sogenannte Cortisol-Aufwachreaktion und da gibt es einen starken Anstieg vom Cortisol. Und das sage ich jetzt nochmal ganz deutlich, das ist gesund. Das braucht man, um den Körper halt umzuschalten von Schlafen auf Aktivität. Und leider, der Zusammenhang ist halt nicht so einfach wie viel Cortisol schlecht, wenig Cortisol gut. Jetzt Menschen, die zum Beispiel eine ganz starke Erschöpfungsphase haben, bei denen sieht man manchmal, dass eben morgens diese Aufwachreaktion nicht mehr da ist, dieser schnelle Anstieg. Und es funktioniert halt leider nicht so einfach, dass man da sagen kann, gut, böse, schwarz, weiß, Stress reduzieren, Cortisol runterdrücken und zack, das erhöht die Zyklusstabilität oder sogar die Fruchtbarkeit. So einfach ist es halt nicht. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, Einfluss zu nehmen auf den Zyklus?
Also Möglichkeiten generell erstmal hormonell, natürlich in Form von Medikamenten. Aber was das Erste wäre, wenn wir nochmal zu dem unregelmäßigen Zyklus zurückkommen würden, wäre, genau, der Arzt stellt uns oder die Ärztin, die stellen uns viele Fragen zu unserem Zyklus. Und man würde dann zunächst einmal per Ultraschall schauen, okay, in welchem Stadium des Zyklus befinden wir uns gerade ungefähr. Das kann man ultraschalltechnisch wirklich ganz schön sehen. Und würde auch eventuell eine Blutentnahme machen in gewissen Phasen des Zykluses, um sich anzuschauen, okay, wie ist das Verhältnis gewisser Hormone zueinander und wie ist das Hormonlevel generell von bestimmten Hormonen. Das sind so, also Blutentnahme und Ultraschall, genau, sind so die Werkzeuge des Gynäkologen, der Gynäkologin. Und auch hier kann es sein, dass tatsächlich das Erste, was kommt, wenn man beispielsweise sich im allerersten Zyklus befindet, der unregelmäßig ist und man erzählt dann so ein bisschen und sagt, ja, war denn irgendwas Besonderes? Und dann fällt einem plötzlich zum Beispiel ein, dass man geimpft wurde. Ja, also auch beispielsweise eine Impfung in der ersten Zyklushälfte kann den Zyklus nach hinten schieben, ja, oder kann den Zyklus lange werden lassen. Also es gibt kleine Störfaktoren, deswegen ist es ganz wichtig, nicht direkt bei einem unregelmäßigen Zyklus sich vorzustellen, sondern schon das erstmal weiterhin zu beobachten und erstmal sozusagen weitere Informationen zu sammeln und sich dann so nach circa 3 unregelmäßigen Zyklen vorzustellen.
Finde ich total wichtig, dass du auch die Impfungen nochmal erwähnst, weil wenn man das jetzt sozusagen mal ungünstig auslegen will, ne, dann könnte man ja sagen, okay, ganz viele Frauen wurden geimpft, wir haben ja gerade eine Pandemie hinter uns und dann sieht man eben, weniger Frauen sind schwanger geworden. Ja, okay, Überraschung. Bei vielen Frauen gab es vielleicht eine leichte Veränderung des Zyklus und des Eisprungs. Und ja, diese ganz vielen Millionen Frauen sind dann weniger schwanger geworden. Aber nicht, weil die Impfung unfruchtbar macht, sondern weil die vielleicht mal ein paar Tage den Eisprung hin und her geschoben hat. Und da ist es wirklich wichtig, genau hinzugucken, was sagen denn die Daten. Und in der Regel war es ja dann auch so, glaube ich, von der Corona-Impfung gibt es da ziemlich solide Daten, dass es eben dann 1 bis 2 Zyklen waren, die ein kleines bisschen verschoben waren und dann war es auch wieder normal. Und deswegen finde ich sehr hilfreich, was du sagst, wenn man so 3 Zyklen trackt und denkt, boah, ich kann hier kein Muster erkennen, dann kann es halt schon mal sinnvoll sein, ärztliche Unterstützung aufzusuchen. Und das muss nicht heißen, es erfolgt direkt die Verschreibung von unterstützenden Hormonen.
Richtig.
So, ja.
Genau, richtig. Ne? Es kommt dann ganz drauf an, welche weiteren Informationen gesammelt werden durch Blutentnahme und Ultraschall. Ne? Und es kann dann auch sein, dass man tatsächlich während eines Zykluses oder ich sag jetzt mal während der 4 bis 5 Wochen zu unterschiedlichen Zeiten auch nochmal zu seinem Gynäkologen, also einer Gynäkologin muss. Einfach, dass man sich nochmal hormontechnisch auch ein Bild von verschiedenen Zeiten des Zyklus macht.
Ja, und jetzt noch eine Frage, das ist so eine Konstellation, die ist für Frauen mit und Paare mit Kinderwunsch, glaube ich, super schwierig. Also wenn der Zyklus jetzt zu Ende ist, ich habe vielleicht einen Schwangerschaftstest gemacht, der ist negativ und trotzdem kommt meine Periode nicht. Was ist denn dann da los?
Ja, also zunächst einmal kann es hier zu einem Anwendungsfehler kommen im Sinne von die Konzentration des Schwangerschaftshormons. Das ist ja das HCG, was man mit einem Schwangerschaftstest, den man in der Drogerie und in der Apotheke kaufen kann, messen möchte, dass einfach dieses Schwangerschaftshormon beispielsweise noch nicht genug im Urin nachweisbar ist oder beispielsweise man hat den nicht den Morgenurin genommen, sondern einen Urin oder den Urin vom laufenden Tag. Das heißt, man könnte die nächsten zwei Tage mit dem Morgenurin die Schwangerschaftstests wiederholen. Tatsächlich. Genau, das kommt gar nicht mal so häufig vor, dass auch wenn der Frühtest draufsteht, dass es einfach noch nicht sensibel genug ist, ja, für Schwangerschaftstests, die man in Apotheke und Drogerie erwerben kann. Genau, was jetzt aber natürlich sein kann, ist, befinden wir uns bei einer Frau, die eher einen unregelmäßigen Zyklus hat, kann das sein, dass hier in der sensiblen ersten Zyklushälfte, wie wir schon jetzt öfters besprochen haben, kam es da zu beispielsweise Radikaldiäten, Impfungen, Infektionen, kann also der Eisprung nach hinten verschoben sein, sodass wir uns eigentlich noch gar nicht am Ende unseres Zykluses befinden, ne? Kann es sein, dass wir ein paar Tage sozusagen zu früh getestet haben und bei Patientinnen mit regelmäßigem Zyklus würde ich tatsächlich dann raten, sich circa 4 Tage nach Ausbleiben der eigentlichen Periode sich dann doch mal bei seinem Gynäkologen oder seiner Gynäkologin vorzustellen. Hier kann einfach nur eine Blutentnahme erfolgen, weil einfach im Blut das HCG besser bestimmt werden kann als mit Urin. Und man einen Ultraschall machen kann im Sinne von, wie sieht die Gebärmutterschleimhaut aus, fand ein Eisprung statt, etc.
Ja, und das, ne, das ist halt kein Anstellen, sondern wenn man einen Kinderwunsch hat, ist einfach wichtig, das auch ernst zu nehmen und dann zu schauen, okay, sieht das alles, ich sag mal, so weit gut aus, dass nichts dem im Wege steht, dass wenn die Periode kommt, man im nächsten Zyklus wieder versuchen kann, schwanger zu werden oder findet man eben doch was. Und ich weiß, dass es unbefriedigend ist, wenn man dann eben zur Ärztin geht, da vielleicht auch im Wartezimmer sitzt und es kommt raus, super, wir haben nichts gefunden. Das ist total schwer oder für viele auch gar nicht möglich, da sich drüber zu freuen und zu sagen, okay, ist doch super. Und manchmal ist es eben so, dass die Ärztin, die freut sich natürlich immer, wenn sie nichts findet. Die macht ja auch viel Krebsvorsorge. Die ist immer, also meine ist immer happy, wenn sie nichts findet. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich dann auch nochmal emotionale Unterstützung von einer anderen Seite holt. Weil die Frauenärztin wird immer ganz happy sein, wenn sie nichts findet. Und dann braucht man nochmal jemanden, der einen aber vielleicht trotzdem in den Arm nimmt und sagt, ach Mensch, ne, tut mir leid, in Anführungsstrichen, dass nichts ist. Und jetzt heißt es für dich, warten und dann nochmal probieren. Ja, das können manchmal die Ärztinnen nicht alles in einer Person, glaube ich, liefern.
Ja, das stimmt, zumal ja auch oft die Zeit einfach fehlt, ne? Leider.
Ja.
In den Praxen ist es eng getaktet. Man hat pro Patientin circa so und so viele Minuten. Genau, so dann fehlt es oft an Zeit für die emotionale Unterstützung. Das stimmt.
Ja. Und wichtig ist aber ja, dass die allermeisten sind ja gesetzlich versichert und man hat halt einfach einen Versicherungsschutz. Man hat jemanden, der sich um einen kümmert. Also das finde ich auch immer nochmal wichtig zu sagen, ja.
Richtig. Und was auch hier wieder gesagt werden kann, wenn jetzt beispielsweise nur ein Ultraschall erfolgte und Gynäkologin, Gynäkologe sagt, ja, es hat ein Eisprung stattgefunden, die Gebärmutterschleimhaut ist gut aufgebaut, es müsste jetzt eigentlich bald abbluten und die Blutung kommt tatsächlich nicht, ne? Dass man sich dann nicht beirren lässt im Sinne von, naja gut, vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen anderer an, dass man sich dann auch wirklich nochmal im Laufe vorstellt, ne, und nochmal weiter Schwangerschaftstests zu Hause macht, ja, weil es gibt leider Situationen, in denen es beispielsweise zu einer Eileiterschwangerschaft gekommen ist. Mhm. Das heißt, das Schwangerschaftshormon wird nicht so gut produziert wie bei einer intakten Schwangerschaft, ist auch oft erst spät messbar, zum Beispiel durch Urintests zu Hause. Genau, und es sieht alles erstmal so weit aus, als würde es bald abbluten sozusagen im Ultraschall. Es sieht nicht nach etwas Auffälligem aus. Das kann tatsächlich erstmal lange dauern, bis man da im Ultraschall am Eileiter dann wirklich was sieht und dass man da einfach nichts verpasst. Ja.
Ja, ist auch emotional super herausfordernd, ne? Dann in so einer Phase, wo man denkt, die Tage müssten jetzt kommen, dann noch weiter Schwangerschaftstests zu machen und nicht so zu wissen, was los ist. Und genau, da wichtig, man braucht sicherlich die ärztliche Unterstützung für die Einschätzung und zusätzlich aber auch noch eine emotionale Unterstützung, um durch diese Zeit zu kommen. Das finde ich jetzt nochmal wirklich einen ganz schönen Tipp für den Abschluss. Ja, vielen Dank, liebe Marleen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diese super spannenden Fragen zu sprechen. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Folge für den Start der dritten Staffel für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass du heute da warst. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt gerne an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link haben wir in der Episodenbeschreibung für euch. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.